Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Die Physik hat in den vergangenen rund 100 Jahren die Materie immer genauer erforscht. Und da haben die Forscherinnen und Forscher Entdeckungen gemacht, die mit dem klassischen Weltbild nicht mehr zu vereinbaren sind, ja, die unser ganzes Denken auf den Kopf stellen. Zu diesen Forschern gehört auch der deutsche Kernphysiker Hans-Peter Dürr. Seit Jahrzehnten macht er sich Gedanken zur Natur der Wirklichkeit. Dabei ergibt sich aus seinem naturwissenschaftlichen Verständnis heraus eine erstaunliche Nähe zu den Werten der religiösen und philosophischen Tradition. Wissenschaft und Weisheit. Wir hören eine Sendung von Lorenz Marti.
Mit seiner hageren, großen Gestalt, dem Bart und der üppigen weißen Haarpracht hat er die Aura eines Propheten. Und auf seine Art ist er auch einer. Unermüdlich reist er durch die Lande, plädiert für eine neue Sicht der Wirklichkeit und für einen ökologisch verantwortbaren Lebensstil. Doch Hans-Peter Dürr ist zunächst einmal Atomphysiker. Er war Schüler und Mitarbeiter von Werner Heisenberg, einem Pionier der Quantenphysik, und er leitete dann das Max-Planck-Institut in München. Während gut 5 Jahrzehnten ging Dürr der Frage nach, was die Welt im Innersten zusammenhält. Eine Frage, die den 77-Jährigen auch heute noch beschäftigt, obwohl er die Antwort eigentlich gefunden hat.
Die Antwort lautet, dass die Frage falsch gestellt ist. Man sagt, was hält die Welt im Innersten zusammen? Dann denkt man, dass am Schluss etwas übrig bleibt, was man noch greifen kann. Etwas, was dinglich ist, was objektivierbar ist, was man also begreifen kann. Und deshalb das Streben danach, was sind die kleinsten Teilchen, die kleinsten Dinge, die es gibt, aus denen man die Welt zusammensetzen kann und nach deren Gesetzmäßigkeit die Welt sich zeitlich verändert. Und diese kleinsten Teilchen gibt es nicht. Die lösen sich auf, die Materie verschwindet. Und dann sind wir sprachlos, weil unsere Sprache ist an die Substanz gebunden.
Da bleibt dem Wissenschaftler also wortwörtlich die Sprache weg. Und nur eines lässt sich mit Sicherheit noch sagen. Die Dinge sind nicht so, wie wir sie wahrnehmen. Die moderne Physik zeigt, dass es Materie als feste stoffliche Substanz gar nicht gibt.
Ich sage oft, ich habe 50 Jahre über Grundlagen der Materie nachgedacht und geforscht, nicht? Und die letzte Antwort ist, Materie gibt es gar nicht. Und dann glauben viele Leute, dass ich jetzt sehr deprimiert bin, weil ich 50 Jahre meines Lebens an eine Frage gehängt habe, die eigentlich gar nicht beantwortet werden kann. Aber es ist genau umgekehrt. Wenn man feststellt, dass man innerhalb seines eigenen Wissens eine Grenze entdeckt, ja, dann ist es ungeheuer aufregend und führt dazu, dass man einen ganz neuen Blick auf die Welt richtet, als den, den wir bisher hatte.
Die moderne Elementarteilchenphysik hat die Materie in immer kleinere Einzelteile zerlegt, bis sie an einen Punkt gelangt ist, wo nichts mehr übrig bleibt, was an Materie erinnert. Und das hat selbst die Wissenschaftler verblüfft.
Das war das Überraschende. Man dachte eigentlich, die Welt ist wirklich aus Teilchen zusammengesetzt. Wir haben ja gerade in der Physik probiert, indem wir zu immer kleineren Dingen kommen wollten, dass wir am Schluss eine reine Materie finden. Dann wäre es, wenn ich eine reine Materie hätte, dann würde ich sagen, ich brauche nur noch die Naturgesetze finden, wie diese reine Materie angeordnet ist. Jetzt haben wir auf einmal die kleinste Materie nicht mehr gefunden und jetzt ist uns sozusagen die Sprache einfach weggefallen. Und die Welt ist im Grunde nicht wissbar, weil Wissen genau genommen heißt, dass ich es erklären kann, was ich weiß. Aber erklären heißt, dass ich auf etwas zurückführe, was ich verstanden habe, was ich wirklich weiß. Aber wenn ich das auch wieder nicht verstehe, dann muss ich auch das erklären. Und am Schluss bleibt nichts mehr übrig, indem ich das andere erkläre. Und dann sehe ich, ich habe kein Fundament am Grund. Es gibt nicht ein Fundament. Und dazu kommt, dass das, was ich vorher gewusst habe, auf einmal seinen Boden verliert. Und es wird genauso ungewiss, dass eigentlich auch das Wissen sich allmählich auflöst und sich verwandelt in etwas, wo ich einfach sagen kann, ich kann es gar nicht wissen, weil es nicht wissbar ist. Die Kriterien des Wissens sind nicht mehr gültig. Wir sehen, dass am Schluss es nicht ein Fundament gibt, weil es die Veränderung ist. Ich nenne dann, es ist die Urquelle. Und das ist ein besseres Bild. Das ist nicht ein Fundament, weil eine Quelle ist in jedem Augenblick wieder anders. Ich habe nichts, wo ich es festmachen kann.
Und diese Einsicht entzieht jedem Fundamentalismus den Boden, dem wissenschaftlichen ebenso wie dem religiösen. Und selbst der Tisch, an dem ich während des Gesprächs mit Hans-Peter Dürr sitze, selbst dieser Tisch ist keineswegs so solide, wie er scheint.
Ja, das heißt, der Tisch, der ein Teil dieses Raumes ist, der hat auch eine Form. Dann hat man gesehen, die Form verändert sich immer wieder, aber die Materie bleibt irgendwie. Was können wir machen, dass wir mal eine reine Materie finden, die keine Form hat? Dann versuche ich, die Form irgendwie abzuschälen von der Materie, weil wenn ich die reine Materie habe, dann kann ich sagen, die Form ist Anordnung von Materie. Und dafür gibt es Naturgesetze und wenn ich die kenne, kann ich die Welt vorhersagen. Also, ich brauche zur Beschreibung der Natur, brauche ich reine Materie, die keine Form mehr hat. Aber wie löse ich die Form ab? Ich zerstöre sie, ich nehme ein Beil und zerhaue diesen Tisch. Dann ist die Form des Tisches weg, sage ich, erfolgreich. Aber dann habe ich zwei Stücke, die haben wieder eine Form. Also, ja, nicht wirklich erfolgreich. Ich habe eine Form in eine andere verwandelt. Jetzt nehme ich wieder das Beil. Und wenn ich das immer weiter mache, dann werde ich Atomphysiker. Und dann beim Atom habe ich auf einmal den Eindruck, jetzt bin ich bei der reinen Materie angelangt. Nämlich das Atom, das heißt nicht spaltbar, jetzt hat es keine Form mehr. Materie ist einfach ein Punkt, Materie ohne Form. Und dann kamen die Physiker her und haben festgestellt, hat doch wieder eine Form. Da hat man gedacht, jetzt muss ich das wieder zerlegen, noch eine Stufe tiefer. Und dann hat man festgestellt, als man es zerlegt hat, waren die Teile der Atome nicht mehr Teilchen, sondern irgendetwas Komisches. Das dann so aussah, als wäre es eigentlich nur eine stehende Welle, also nicht, was man greifen kann, so wie eine Schwingung, die man gar nicht wirklich sehen kann. Und dann hat man festgestellt, die Materie ist verschwunden, aber die Form ist geblieben. Das ist ja ganz verrückt. Die Form, die ist doch nachgeordnet. Die Materie ist zuerst, ja? Jetzt ist die Form geblieben. Und jetzt fängt es an, schwierig zu werden.
Tatsächlich, das wird schwierig. Umso mehr, als die Worte fehlen, um diese neue Sicht der Wirklichkeit angemessen ausdrücken zu können.
Unsere Sprache ist darauf gerichtet, was wir sehen, in etwas von uns Unabhängiges zu betrachten, das ich begreifen kann, das ich definieren kann, durch eine Zahl angeben. Und es bedeutet eigentlich nur ein Ausdruck von etwas, von Billionen mal Billionen Atome, die da herumschwirren wie ein Bienenschwarm, wo ich das gar nicht sehe, oder wie ein Ameisenhaufen im Wald, der wie ein Kegel dasteht, als ob er sozusagen aus Granit wäre. Für den habe ich ein Wort. Aber das Wichtigste sehe ich gar nicht, dass da ein Gewusel und Gewiesel ist im Hintergrund, eine Lebendigkeit, die abhanden gekommen ist, etwas, das wieder nicht greifbar ist. Lebendigkeit ist auch so ein Wort, das nicht greifbar ist.
Der Blick ins Herz der Materie zeigt eine Wirklichkeit, die vielschichtig, dynamisch und geheimnisvoll ist. Und vor allem ganz anders, als wir sie wahrnehmen. Denn im Alltag erscheint uns die Materie durchaus als etwas Festes und Solides.
Ja, in unserem täglichen Leben ist die Materie für uns ganz wichtig. Und wenn wir Materie sagen, dann denken wir eigentlich nur an feste Materie. In der Physik ist auch eine Flüssigkeit noch Materie, die Luft ist auch noch Materie. Aber das, was wir verbinden mit Materie, ist eben, was wir greifen können und was wir in unserer Faust einschließen können und dann auch einen Besitzanspruch anmelden kann. Weil die Materie so ist, wenn ich sie habe, kann niemand gleichzeitig sie auch haben. Dass wir sie auch unterscheiden und damit sagen, mein und dein und all diese Dinge, die für uns ganz wichtig sind. Und das Greifbare ist für uns auch eine Möglichkeit, Sicherheit zu haben. Wenn wir das Gleichgewicht nicht haben, dann versuchen wir uns irgendwo festzuhalten. Und deshalb ist die Materie so wichtig. Und wenn das einem abhanden kommt, dann ist man schon ganz unzufrieden damit. Ja, an was soll ich mich denn halten? Was ist denn ganz sicher? Und ich muss doch Sicherheit haben, damit ich den nächsten Schritt wieder machen kann. Und all das fällt eigentlich weg.
Der revolutionäre Umbruch in der Naturwissenschaft, wie er durch die Quantenphysik eingeleitet wurde, führt in unbekanntes Gelände. Es gibt nichts mehr, woran man sich halten kann. An die Stelle von Gewissheiten treten Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten, und viele Fragen bleiben offen. Und zwar nicht, weil wir die Antwort noch nicht kennen, sondern weil es keine Antwort gibt. Hier zeigt sich eine grundsätzliche Grenze. Nicht alles ist wissbar. Eine Erkenntnis, die etlichen Wissenschaften Mühe bereitet.
Das ist gerade der Punkt, dass wenn ich so spreche über die neue Wissenschaft, die Wissenschaftler sagen, Augenblick mal, du redest gar nicht mehr von Wissenschaft. Die Wissenschaft ist gebunden an das Greifbare, an das Objektivierbare. Die Wahrheit in der Wissenschaft hat was mit Objektivierung zu tun. Ich muss es zunächst dinglich machen, abtrennen von mir, und dann fängt die Wissenschaft erst an. Jetzt sind wir in Schwierigkeiten, wenn die Wissenschaft nun sagt, das gibt es gar nicht. Wie können wir noch Wissen ausdrücken, wenn es nicht wissbar ist, wenn es nicht greifbar ist, wenn es nicht objektivierbar ist? Und da fängt eine große Schwierigkeit an. Das heißt, die Wissenschaft ist selbst in der Krise. Und wir wissen nicht mehr, sollen wir das noch Wissenschaft nennen, was am Ende sich als die Grundlage herausstellt, dass es keine Grundlage gibt und dass es keine Materie gibt, dass es nichts Stoffliches gibt, sondern was übrig bleibt, eine Beziehungsstruktur. Beziehung, sagen die Leute. Aber wie kannst du dir Beziehung vorstellen, wenn du nicht sagst, erst A und B, die sind aufeinander bezogen. Ich muss aber erst A und B sagen. Ich muss mit etwas anfangen, was ich begreifen kann. Und die Beziehungsstruktur ist nachgeordnet. Und nun sagt ihr, nein, Beziehungsstruktur ist am Anfang. Ohne, dass ich sage, was ist A und B, was aufeinander bezogen ist.
Am Anfang war Beziehung, heißt es beim jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber. Die wissenschaftlichen Entdeckungen im mikrophysikalischen Bereich scheinen ihm heute recht zu geben. Sie zeigen eine Wirklichkeit, die im Kern aus Beziehungen besteht, aus Informationen ohne materielle Träger. Hans-Peter Dürr nennt diese erste Wirklichkeit Geist.
Wir könnten sagen, die Wirklichkeit ist letztendlich nur Geist. Und dann kommt man sehr in die Nähe der religiösen Sprache. Dass man sagt, die Materie ist nur nachgeordnet.
Mit dem Geist fängt für Hans-Peter Dürr alles an. Und der renommierte Atomphysiker scheut sich nicht, dafür einen Begriff einzuführen, der nicht der Sprache der Wissenschaft entstammt, sondern jener des Herzens. Liebe.
Am Anfang ist die Liebe, am Anfang ist der Geist. Also ich habe die Liebe eigentlich lieber, weil der Geist ist für mich schon wieder zu intellektuell. Da ist eine Strenge drin, während die Liebe, die hat so eine Verbindlichkeit, die auch noch nicht eine Bewertung drin hat, die in dem Sinne dann auch von guten und bösen Geist spricht. Die Liebe, die kann nicht gut und böse sein. Die Liebe, die sagt, es ist der allgemeine Zusammenhang und von dem fangen wir an.
Die Wirklichkeit der neuen Physik ist nie zu fassen. Sie bleibt beweglich und offen. Die Welt ist nichts Festes. Vielmehr ereignet sie sich in jedem Augenblick neu. Und sie ist nie aus ihren Einzelteilen zu verstehen, sondern nur als ein großer Zusammenhang, in dem alles mit allem verbunden ist.
Die neue Physik, die sagt, es gibt eigentlich nur das Unzerlegbare. Ich kann es nicht zerlegen. Die Wirklichkeit hat keine Teile. Dann kommt man dazu, dass eigentlich die Wirklichkeit nur ein Ganzes ist. Und dann sieht man, die Sprache ist schwierig. Das Ganze ist im Deutschen definiert, dem kein Teil fehlt. Sagen, ja, das ist falsch. Es gibt gar keine Teile. alles ist mit allem verbunden und ich kann das überhaupt nicht trennen, sondern nur gedanklich. Ich kann die Differenzierung sehen, ein Bild, das kann ich sagen, ich kann das beschreiben, indem ich an verschiedene Punkte gucke und sagen, da ist also das Auge der Madonna und sieh mal dieses, das Licht davon, das von hinten kommt. Aber das sind nicht Teile des Bildes, das sind nur Aspekte, die ich betone. Aber ich zerschneide das ja nicht und sage, das Bild ist aus diesen Teilen zusammengesetzt, sondern das ganze Bild ist der Ausdruck eigentlich für mich. So stehen wir der Wirklichkeit gegenüber.
Die klassische Naturwissenschaft hat versucht, einen Sachverhalt zu erklären, indem sie diesen in seine Einzelteile zerlegt hat. Anders die neue Physik. Sie geht davon aus, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile.
Das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Und es ist insbesondere das, was das Lebendige ausmacht, weil wir wissen, dass wenn wir in die Teile gehen, genau das Lebendige, der Zusammenhang dann irgendwie verloren geht. Wenn ich einen Körper zerlege, dann wissen wir das ja. Ich möchte den menschlichen Körper zerlegen und zellenweise untersuche ich jede Zelle. Und dann sage ich, jetzt habe ich den Menschen verstanden. Dann habe ich also tausende von Details und ich habe den Menschen überhaupt nicht verstanden, aus dem ich das ursprünglich herausgenommen habe. Dann sage ich, gut, jetzt tu es wieder zusammen. Ich tue es zusammen, der lebt nicht mehr. Das heißt, ich habe genau das zerstört, was ich eigentlich rausbekomme. Was ist die Lebendigkeit? Die ist genau verloren gegangen beim Auseinandernehmen.
Das Lebendige ist das Ganze, sagt Hans-Peter Dürr. Und hat dieses Ganze auch einen Sinn?
Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Wir sind jedenfalls nicht nur Teile dieser Wirklichkeit, sondern Teilhabende. Und wenn wir Teilhabende sind, dann sind wir eingebettet. Und Sinn ist, dass wir eingebettet sind in etwas Größeres. Aber wenn mich jemand nach dem Sinn fragt, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll, weil in dem Augenblick, wo ich es in meinen Worten ausdrücke, ist es schon wieder falsch. Ja? Ich kann es selbstverständlich umschreiben. Es ist das und es ist das und das. Aber das Richtige kann ich nicht finden, weil es in meiner Sprache gar nicht ausdrückbar ist. Ich kann nur erinnern, wenn du nach dem Sinn fragst, dann sage ich, du hast ihn bestimmt in guten Augenblick, wo du dich glücklich gefühlt hast. Da hast du irgendwie ein Gefühl gehabt und da warst du dem Sinn am nächsten. Das ist es. Aber wir können es beide nicht ausdrücken.
Wenn die Quantenphysik sagt, dass die letzte Wirklichkeit sich nicht mehr angemessen beschreiben lässt, dann erinnert das an die Sprachnot der Religionen, die ebenfalls darum ringen, Worte, Bilder und Gleichnisse für das letztlich Unsagbare zu finden.
Ich will ein Beispiel geben, wenn ich die Frage stelle, welche Farbe hat ein Kreis? Rot, blau, grün? Nein, weder noch. Farblos? Nein. Farbe hat für einen Kreis gar keinen Sinn. Da sagen die, das gibt's doch gar nicht. Ein Kreis hat doch eine Farbe. Dann ziehen sie ihren Kugelschreiber raus und machen auf ein Blatt Papier einen Kreis hin und sagen, das ist doch blau. Der Kreis ist blau. Ja, wenn du ihn darstellen willst, dann hat er eine Farbe. Aber die Farbe des Kreises kommt von deinem Kugelschreiber und nicht von dem Kreis. Dein anderer hat einen roten Kugelschreiber und das sagt, nein, der Kreis ist rot. Und jetzt streiten die beiden, ja, zwei Religionen. Der eine sagt, Gott ist blau und der andere sagt, Gott ist rot. Das kommt von dem Kugelschreiber, das wir verwenden. Wenn wir drüber reden, kommt etwas hinzu. Das ist unsere Schwierigkeit. Wir müssen wissen, dass was dahinter ist, dass wir still werden müssen, weil wir keine Sprache haben. Oder wir reden von allen Farben bei dem Kreis und sagen, es könnte so sein und so. Und jetzt denkt ihr mal einen Kreis, wo diese Farbe keine Rolle spielt, wo wir einfach die Beantwortung weglassen. Dann kommst du dahin. Ja? Dann kommt man an die Vorstellung von einem Kreis. Es ist nicht eine Abstraktion, dass ich sage, ich kann das nicht betrachten, transzendent, der Gott ist für mich nicht erreichbar. Nein, ich darf ihn nur nicht aufladen mit all den Begriffen, die spielen für das Ganze keine Rolle. Das hat ganz andere Eigenschaften.
Für Gott blieb in den klassischen Naturwissenschaften der letzten Jahrhunderte kaum mehr Platz. Er erhielt noch jene Lücken zugewiesen, welche durch wissenschaftliche Erklärungen nicht gefüllt werden konnten. Ein Lückenbüßer Gott. Heute, auf dem Hintergrund des ganzheitlichen Weltbildes der Quantenphysik, sieht das wieder etwas anders aus. Wissenschaftler wie Hans-Peter Dürr haben keine Berührungsängste mehr gegenüber dem Religiösen. Allerdings wollen sie sich auch nicht auf ein bestimmtes Gottesbild festlegen lassen.
Wenn die Leute mich fragen, ja, bist du eigentlich ein Pantheist oder bist du ein Monotheist? Und ich sage, weder noch. Weil, wenn ich über Gott sprechen würde, da gibt es nur das eine. Und das eine kennt die Zahl noch nicht. Die Zahl kommt erst, wenn ich mehr als eins habe. Ja? Ich muss eigentlich mehr so etwas verwenden wie im Sanskrit, nennen sie das Advaita. Wir übersetzen es Advaita, Nichtzweiheit.
Mit dem Begriff Advaita drückt die indische Philosophie aus, dass die Wirklichkeit ein nicht auftrennbares Ganzes ist. Nichtzweiheit ist die negative Umschreibung des letzten absoluten Einen, das sich in unendlich vielen Formen immer wieder neu manifestiert. Dieses Eine lässt sich nicht in Begriffe und Konzepte einsperren. Es ist allumfassend. Und wer ihm auf die Spur kommen will, darf nicht versuchen, es zu greifen, zu begreifen.
Um die Welt zu verstehen, darf ich sie nicht begreifen, weil in dem Augenblick, wo ich sie greife, zerreiße ich das Gefüge, was alles miteinander in Verbindung bringt. Ich zerlege es künstlich, indem ich durch meine geschlossene Hand es zerlege, künstlich in mehrere Stücke, die ich dann hinterher zusammentun muss. Wenn wir die Wirklichkeit verstehen, dann müssen wir die Hände öffnen. Dann sagen alle, aber da kannst du doch gar nichts greifen mit offenen Händen. Ich sage, nein, ich kann es nicht greifen. Aber nimm mal deine offenen Hände und taste es von außen ab. Dann kannst du herausbekommen, dass da Zusammenhänge da sind. In dem Augenblick, wo du greifst, zerstörst du es. Und dann zerstörst du das Wesentliche, das eigentlich für unsere Lebendigkeit zuständig ist. Wir müssen aufhören, den Menschen und das Lebendige immer mit Naturgesetzen zu beschreiben, die wir gebildet haben am Unlebendigen, an einer vergröberten Sprache. Da muss ich was anderes nehmen, da muss ich in die Kunst rein. Die ganze Kunst, den Tanz, Musik, das sind alles Möglichkeiten, die einen direkt ansprechen, nicht was man greifen kann, sondern dass ich hier einen Zusammenklang höre, dass ich wieder geschult werde. Das Wichtigste in der Beziehungsstruktur zu sehen und nicht in dem, dass ich greifen und besitzen kann.
In einem beinahe atemlosen Tempo erzählt der Quantenphysiker Hans-Peter Dürr vom neuen Weltbild der Naturwissenschaften. Wer ihm zu folgen versucht, kann leicht in Schleudern geraten, weil Dürr einem immer wieder den Boden unter den Füßen wegzieht. Es ist für Uneingeweihte schwierig, sich in einer Welt zu bewegen, die keinen festen Grund hat. Als ich das einwende, schüttelt Dürr den Kopf. Jeder Mensch habe Ahnungen und Empfindungen, die an das innerste Wesen der Wirklichkeit heranführen.
Die Leute müssen die Physik nicht lernen, sondern ich sage, ihr könnt mehr vertrauen auf das, was ihr eh wisst. Aber viele sagen, das ist mir zu unsicher, das ist mir zu ungenau. Und die Antwort ist ja, genau weil es ungenau ist, ist es weiser als das, was ich weiß. Und immer dann, wenn es scharf ist, dann muss ich es isolieren, damit ich es beschreiben kann. Aber dann verliere ich den Kontext. Und Weisheit hat was mit Kontext zu tun. Nicht, dass ich gut greifen kann, aber dass ich die Landschaft erkenne, in der ich lebe.
Wer diese Landschaft erkennen will, muss sie betreten. Die Landkarte allein genügt nicht, so exakt sie auch sein mag. Es braucht auch die persönlichen Erfahrungen und den Austausch über diese Erfahrungen, den Dialog.
Wir können uns verständigen, weil wir nicht Teile der Wirklichkeit sind, sondern Teilhabende der Wirklichkeit und deshalb im Hintergrund gemeinsame Erfahrung haben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, warum ich trotz meiner pessimistischen Einschätzung unserer Situation der Menschheit im Augenblick, wo man sagt, alles, was man sich überlegt, wie das weitergeht, ist ja in der Nähe von Katastrophen, dass man doch die Hoffnung hat, es könnte gut gehen, weil man sagt, ja, 3,5 Milliarden Jahre haben wir es bisher geschafft zu überleben. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir in wenigen Generationen das alles vergessen haben. Aber wir müssen uns wechselseitig aufwecken, um das zu mobilisieren und das auch zu initiieren wieder, was im Hintergrund eben an Wissen, diesen allgemeinen Sinne da ist.
Seit Jahrzehnten engagiert sich Hans-Peter Dörr weit über sein Fachgebiet hinaus für ökologische, soziale und friedenspolitische Anliegen. Dafür ist er auch mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet worden. Und wenn der 77-jährige Atomphysiker heute nach seiner Einschätzung der Zukunft gefragt wird, antwortet er gerne mit einem Paradox. Er sei intellektuell pessimistisch, emotional aber optimistisch.
Also ich bin pessimistisch, dass wenn ich rational an die Sache herangehe, dann sehe ich eigentlich, die Menschheit lernt nur durch Katastrophen. Und dann bin ich pessimistisch. Die Frage ist nur, welche Katastrophe. Aber ich bin emotional optimistisch, weil ich einfach so veranlagt bin, dass ich unlösbare Probleme in der Vergangenheit auch Lösungen gefunden habe, an die ich nicht gedacht habe. Und dann gibt es ein tibetisches Sprichwort, das sagt, ein Baum, der fällt, macht mehr Krach als ein Wald, der wächst. Die ganzen Geschichtsbücher sind voll fallender Bäume. Das sind die Generäle, die großen Kommandeure, die Kriege führen, die also große Geschichtsschreibung haben, als ob die die Welt gestaltet hätten. Warum wir hier leben, hat nichts mit diesen zerstörerischen Figuren zu tun, in denen Geschichtsbüchern steht. Es kommt von dem wachsenden Wald ganz still im Hintergrund. Trotz aller Störungen, immer wieder aus den Trümmern, wächst dieser Wald heraus. Deshalb sind wir da. Aber ich sehe es auch, wo immer ich hinkomme hier in der Welt, ich sehe immer wieder Gruppen, die wissen, um was es eigentlich geht. Der Wald wächst.
Wissenschaft und Weisheit. In einer Sendung von Lorenz Marti hörten wir den Physiker Hans-Peter Dörr, langjähriger Leiter des Max-Planck-Instituts in München.